The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 18. Juli.
Auf dem Weg nach London zur Unterzeichnung eines Vertrages über die deutsch-britische Freundschaft und Zusammenarbeit.
Friedrich Merz postet bei Instagram gerne kleine Videos von seinen Reisen, diesmal direkt aus dem Regierungsflieger, der Außenkanzler in Aktion. Gestern war er zu Besuch bei Prime Minister Keir Starmer in London, weit weg von Berlin. Gott sei Dank. Denn zu Hause ist es gerade ungemütlich für Merz. Der Krach um die gescheiterte Wahl der Verfassungsrichter ist längst nicht gelöst. Viele Fragen stehen im Raum. Beharrt die SPD auf ihrer Kandidatin Brosius Gersdorf? Bewegt sich die CDU? Wie steht es um die Personalie Jens Spahn? Carina Mössbauer ist bei mir im Studio, unsere Chefreporterin Politik bei The Pioneer. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, du hast Merz nach London begleitet. Wie war seine Stimmung im Regierungsflieger bezüglich des Kraches in der Koalition?
Naja, also Merz war eigentlich relativ entspannt. Natürlich weiß er auch, dass er die Temperatur bei dem Thema erstmal herunterdämmen muss. Auch Söder hatte morgens übrigens, just in dem Moment, als Merz mit seinem Luftwaffen-Airbus startete, via Instagram noch einmal ein Tassen-Selfie mit Botschaft gepostet. Darauf die britische Weisheit: Keep calm and carry on. Und das ist ganz offensichtlich das Mantra, mit dem die Union jetzt durch dieses Richterwahlchaos steuern will.
Gibt es denn irgendeine Form von Bewegung zwischen CDU und SPD in dieser Frage oder sind die Fronten wirklich komplett verhärtet?
Absolut. Die Situation ist wirklich ziemlich verfahren. Der CSU-Chef Markus Söder hat ja bereits sogar öffentlich offenbart, dass er nicht mehr wirklich davon ausgeht, dass die SPD-Kandidatin Frauke Brosius Gersdorf noch gewählt wird. Der SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hingegen sagte, Zitat, die SPD steht zu 100% hinter ihr. Also du siehst, Chelsea, da haben sich beide Seiten erstmal in eine Sackgasse manövriert, die nicht so leicht aufzulösen ist. Die Strategie der Fraktionsspitzen scheint aber ganz offenbar erstmal Zeit verstreichen lassen. Man sehe aktuell keine Dringlichkeit, schreiben die parlamentarischen Geschäftsführer von Union und SPD in einem Brief an die Grünen. Und eine Sondersitzung im Sommer, die soll es eher nicht geben.
Wird interessant zu sehen, ob das dann die richtige Strategie ist. Sitzt Jens Spahn als Fraktionschef wirklich fest im Sattel?
Naja, also erstmal ja, aber es ist ja auch Sommerpause und da wird es sicherlich keinen Aufstand geben. Die Union neigt ja ohnehin nicht so sehr zum Revoluzertum. Allerdings schauen nun alle auf Spahn. Er muss den gordischen Knoten durchschlagen. Und die SPD, die hat ihn in Sachen Maskenaffäre ja ohnehin im Visier und kann mit einem Untersuchungsausschuss drohen. Also sie wird in den Verhandlungen sicherlich entsprechend selbstbewusst auftreten. Der Sommer, er dürfte für Spahn ein heißer werden, nicht nur meteorologisch.
Ja, dann vielen Dank, Carina. Alles zu deiner Reise nach Großbritannien mit dem Kanzler gibt es im neuen Hauptstadt-Podcast auf thepioneer.de.
Danke, liebe Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Greg Hands ist Ex-Staatsminister für Handelspolitik des Vereinigten Königreichs. Wie er auf den neuen deutsch-britischen Freundschaftsvertrag blickt, das gleich.
Das ist ein gutes Zeichen, aber ich denke, im Grunde genommen ist es nicht so fundamental.
Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die neuen Zahlen von Netflix. Jeff Bezos feiert ein kleines, aber feines Jubiläum und wir lernen einen Cowboy kennen, der nicht reitet, sondern rudert. Mehr als 5 Jahre ist es her, dass Großbritannien sich durch den Brexit aus der Europäischen Union verabschiedet hat. Es war das Ende von visafreien Reisen zwischen UK und EU und der Beginn einer wirtschaftlich oft schwierigen Zeit für das Vereinigte Königreich. Spürbar zum Beispiel durch eine nationale Knappheit an Lkw-Fahrern. Denn viele der Trucker, die bis 2021 auf Englands Straßen unterwegs waren, sind EU-Bürger und wurden durch den Brexit ausgesperrt. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine nähern sich Deutschland und Großbritannien wieder an. Nach den USA leisten sie die meiste finanzielle Unterstützung für Kiew. Die neue Nähe haben Kanzler Friedrich Merz und der britische Premier Keir Starmer jetzt in einen Freundschaftsvertrag gegossen. Darin enthalten mehr Zusammenarbeit in der Verteidigung, in der Wirtschaft und in Migrations- und Visafragen. Auch eine neue Direktbahnverbindung zwischen Deutschland und England ist geplant. Ist die Phase der britischen Isolation also vorbei? Das bespreche ich jetzt mit Greg Hands. Von 2005 bis 2024 war er Abgeordneter im britischen Unterhaus für die konservativen Tories, die Partei, mit der der damalige Premier Boris Johnson den Brexit durchgesetzt hat. Greg Hands war Staatsminister für Handelspolitik. 2023 war er Chairman der Konservativen. Heute ist er als Berater in der Wirtschaft tätig. Greg Hands spricht neben Englisch auch Tschechisch und Deutsch. Wie er die neue deutsch-britische Annäherung bewertet, das hören Sie jetzt. Guten Tag, Greg Hands.
Ja, guten Tag.
Deutschland und Großbritannien haben einen Freundschaftsvertrag unterschrieben. Er soll als Grundlage für eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigung, in der Wirtschaft und auch bei kulturellen Themen dienen. Und damit dreht Keir Starmer den Brexit ein wenig zurück jetzt. Wie blicken die Konservativen in Großbritannien auf diese Entwicklung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, der Vertrag im Allgemeinen ist ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das ist ein guter Fortschritt und es ist gut, dass die zwei Länder zusammen einen Vertrag schließen. Das ist der erste deutsch-britische Vertrag seit Jahrzehnten. Da sind einige Dinge, was eigentlich ganz gut ist. Ich bin sehr dafür, dass Schulpartnerschaften können weitermachen ohne Reisepass, ohne Identitätskarten, ein paar andere Dinge. Aber das ist gut, das ist ein gutes Zeichen. Aber ich denke, im Grunde genommen ist es nicht so fundamental.
Jetzt ist dieses Abkommen natürlich auch dazu da, um einige Probleme, die mit dem Brexit zusammenhängen, zu lösen oder anzufangen, sie zu lösen. Bereuen es eigentlich viele Menschen in ihrer Partei, dass Großbritannien damals aus der EU ausgetreten ist?
Nee, ich denke nicht. Ich denke, eigentlich ist das Gefühl in der Partei, und wir reden jetzt über die konservativen Partei, ist eigentlich wahrscheinlich mehr für Brexit dieses Jahr als vor 9 Jahren. Ich war selber Remainer in 2016, aber die Partei ist so eher mehr für Brexit geworden in den letzten 9 Jahren. Also ich denke, Bereuung gibt es ziemlich wenig.
Aber woran liegt es, dass Sie noch mehr für einen Brexit, für einen Austritt aus der EU wären jetzt?
Die Umbildung von der britischen Politik seit 2016. Die Remainer wählen jetzt eher für Liberal Democrats und Labour und die Leavers stimmen jetzt eher für Konservatories und für Reform. Und ich denke, zum Beispiel in London sind die Tories viel schwächer geworden in den letzten 9 Jahren, aber in Nordengland und in Wales war so eine Tory-Comeback in den letzten 9 Jahren.
Ist das mit dem, was wir in meinem Heimatland in den USA sehen, vergleichbar? Weil da fand auch so eine Umschichtung der verschiedenen Wählergruppen statt, dass viele, die früher für die Demokraten ihre Stimme abgegeben haben, doch rübergewandert sind zu den Republikanern. Ist das eine ähnliche Entwicklung wie in Ihrem Land?
Sehr gute Frage. Ich denke, eigentlich das Thema ist anders. Aber die Art von Entwicklung ist ähnlich. Das heißt, die Tories kriegen jetzt mehr so Arbeiterklasse-Stimmen und Labour kriegen mehr Leute, die haben einen Uni-Abschluss als vor 10 Jahren. So, da ist eine interessante Wechsel in der Wählerschaft. Und was ich gesehen von den Meinungsumfragen, die britischen Leute, die Mehrheit bereuen den Brexit, aber das ist eine andere Frage, als ob man wieder bei der EU eintreten möchte. Und ich denke da, ich bin ziemlich sicher, dass so eine Frage scheitern würde, wieder so in die EU wieder einzutreten. Das ist eine andere Frage eigentlich, dass die Entscheidung von seit 2016 zu bereuen, A oder B, dass man wieder in die EU eintreten möchte. Und ich denke, die zweite Frage ist immer noch sehr unbeliebt.
Aber wie passt das zusammen, wenn die Mehrheit der Menschen mit den Entwicklungen seit dem Brexit unzufrieden sind und trotzdem nicht zurück in die EU wollen? Wo wollen sie dann sein?
Normalerweise bei Referendum öfters der Status quo ist öfters beliebter. Und jetzt ist der Status quo, dass Großbritannien nicht mehr in der EU ist. Zweitens, die Leute haben, die denken, das war eine schlechte Entscheidung, aber die haben auch sehr schlechte Erinnerungen an den ganzen Verhandlungen zwischen London und Brüssel in den Jahren 2016 bis 2020. Mhm. Ich denke, weniger Leute möchten so eine Wiederholung haben von dieser ganz schlimmen Seite, die ganze politische System. Diese ständige Verhandlungen mit Brüssel war sehr, sehr unbeliebt. Sogar Labour sagt nicht, eigentlich vertritt nicht die Meinung zum Beispiel, dass wir wieder in den Binnenmarkt sein möchten oder in der Zollunion sein möchten. Sie sind sehr sorgfältig mit solchen Sachen. Und das sehen wir heute mit dem Vertrag. Eines der Inhalte von dem Vertrag meines Erachtens ist verhältnismäßig gering. Wie ich sagte, es ist gut, dass es vorgekommen ist. Und da sind einige gute Fortschritte, zum Beispiel im Verteidigungsbereich, wie schon gesagt, über kulturelle Austauschen. Aber andere Dinge sind zum Beispiel diese neue Zugverbindung. Das hat jetzt seit 15 Jahren das gesprochen, dass direkte Zugverbindungen von entweder Köln oder Frankfurt nach Großbritannien kommen würde. Man braucht keinen Vertrag, das zu tun. Wir brauchen eher den Bedarf und die gute Preise, denn der Flugpreis wird wahrscheinlich immer noch sehr konkurrenzfähig sein. So, ich sage nur, dass dieser Vertrag zeigt, dass Labour nicht so zielstrebig ist bei solchen Sachen.
Aber vielleicht ist die Signalwirkung nach außen in einer geopolitischen Gemengelage, wo Wladimir Putin genau schaut, wie der Zusammenhalt in der EU und auch mit UK ist. Und wenn ein Donald Trump auf der anderen Seite ist und auch ein Katalysator dafür zu sein scheint, dann ist diese Signalwirkung nach außen hin nicht unwichtig. Aber eine Frage, die mir auch auf dem Herzen liegt. Damals im Brexit war ein weiteres großes Thema natürlich auch die Reduzierung der Einwanderung. Aber seit dem Brexit sind die Einwanderungszahlen tatsächlich höher und nicht niedriger gewesen. Was ist da eigentlich passiert?
Ja, es ist auch sehr interessantes Phänomen. Nach der Pandemie eigentlich sehr viel höher geworden, so 2022 bis jetzt in den letzten 3 Jahren. Zum Beispiel, und das ist eine legale Migration und illegale Migration. Und legal haben wir, die Tories, in dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr schon Maßnahmen gemacht. Zum Beispiel, dass weniger Familienmitglieder von Studenten kommen dürfen und verschiedene Maßnahmen gemacht. Aber illegale Migration ist immer noch ein sehr großes Problem. Zum Beispiel bis in den letzten 6 Monaten, der erste Hälfte von diesem Jahr, sind 21.000 Leute in Kleinbooten über den Kanal gekommen. Hm. Das ist noch ein sehr großes Problem. Ob Brexit das geholfen oder gehindert hat, ich denke, ist fragwürdig. Hat wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht. Was ich sagen kann, ist, seit dem Brexit ist wahrscheinlich die Art von Leuten, die Länder, wo die herkommen, hat wahrscheinlich geändert. Vor dem Brexit waren viel mehr Leute aus Osteuropa, sagen wir aus Polen, die verhältnismäßig neue EU-Länder, Rumänien zum Beispiel. Und heutzutage ist eher mehr so Syrien, Afghanistan, so ähnliches Problem wie Deutschland, ehrlich gesagt. Mhm. Und Brexit hat wahrscheinlich keine große Wirkung gehabt auf diese Phänomene.
Dabei hatte Boris Johnson, damals war sein Schlachtruf Take Back Control auch an den Grenzen. Ne?
Yeah.
Bei den anderen Take Back Control Themen, die Boris Johnson damals angesprochen hat, hat man das Gefühl, dass man in der Tat die Kontrolle wiedererlangt hat?
Es kommt darauf an, in welchem Thema, in welchem Bereich. Zum Beispiel beim Handeln. Im Handelsbereich ist Großbritannien in sehr besserer Lage heute, als die EU ist. Wir haben viel mehr Handelsverträge abgeschlossen. Ich war selber persönlich auf der EU-Handelsrate vor 10 Jahren. Ja, und in den letzten 10 Jahren ist ganz wenig vorgekommen in Brüssel mit Handelsabkommen. Aber wir haben viele gemacht. Wir haben so neue Handelsabkommen mit Australien, mit Neuseeland. Wir sind jetzt Mitglieder von der CPTPP. Das ist so ein Handelsabkommen von etwa 17% der Weltbruttoinlandprodukt, hauptsächlich Japan und viele Länder in Asien. So, es kann, Brexit war immer eine Mischung von Herausforderungen und Möglichkeiten.
Wir hören also, es gibt durchaus die negativen Auswirkungen des Brexits, aber vielleicht auch ein paar positive Entwicklungen. Vielen Dank, Greg Hans, für Ihre Einschätzungen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute in Deutschland.
Vielen lieben Dank. My Way, der Strategiegipfel der Familienunternehmen, bringt am 24. und 25. September Unternehmerinnen, Mittelstandslenker und Vordenker im Berliner Westhafen Event and Convention Center und an Bord der Pioneer-Schiffe zusammen zum Austausch über Strategien, Wachstum und Zukunftsfähigkeit. In diesem Jahr mit dabei Gründerin Lilly Radu. Aus Berlin heraus hat sie ihre Marke We Collective aufgebaut und 2023 den mutigen Sprung über den Atlantik gewagt, gemeinsam mit ihrem Mann, Geschäftspartner und ihren zwei kleinen Kindern. Für Lilly Radu war der US-Markteintritt nicht nur ein geschäftlicher, sondern ein unternehmerischer Neuanfang. Ihre Keynote auf der MyWay-Bühne wird ein Erfahrungsbericht und eine Einladung, größer zu denken und Risiken einzugehen. Denn für sie bedeutet Unternehmertum springen und das Flugzeug erst im freien Fall zusammenbauen.
Entrepreneurship is like jumping off a cliff, right? And then you build the plane while you jump down. Ich glaube, das ist genau das, was wir gerade in Amerika machen. Ne? Es ist sehr viel learning by doing und es ist ein komplett neuer Markt. Ja? Es ist eine komplett neue Firma und man muss einfach keine Angst haben und einfach jede Opportunity nehmen und den nächsten Schritt gehen.
MyWay ist der Ort für unternehmerischen Austausch auf Augenhöhe, für Mut, Strategie und konkrete Impulse. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat meine Kollegin in New York, Anne Schwedt, alles für uns im Blick. Also ab in die USA und guten Morgen, Anne. Anne, der Streaming-Riese Netflix hat sich in die Bücher schauen lassen. Sag uns, wie geht es dem Unternehmen?
Sehr gut, Chelsea. Netflix konnte seinen Umsatz im abgelaufenen Quartal um 16% steigern, besser als von Analysten erwartet. Beim Gewinn gab es sogar ein Plus von 48%. Und noch wichtiger, das Unternehmen hebt die Jahresprognose an und rechnet jetzt mit einem Umsatz von bis zu 6% mehr als zuvor. Gründe für das Wachstum sind vor allem mehr zahlende Mitglieder, höhere Preise und starke Werbeeinnahmen. Auch beim Cashflow sieht's blendend aus. Mit 2,3 Milliarden Dollar ist dieser Wert fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Und Netflix hebt auch hier die Jahresziele an. Die operative Marge steigt auf über 34%. Allerdings gibt es einen kleinen Dämpfer. Die Marge wird im zweiten Halbjahr etwas sinken, weil Netflix in eine massive Content-Offensive investiert. Etwa die neuen Staffeln von Wednesday und Stranger Things sowie Blockbuster-Filme wie Happy Gilmore 2 oder Frankenstein. Und obwohl die Zahlen so super ausfielen, fiel die Netflix-Aktie nachbörsig um knapp 2%. Viel von dem Wachstum war auch einfach schon in der Aktie eingepreist, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass vor 30 Jahren ein Paket verschickt wurde, das unsere Einkaufsgewohnheiten für immer verändert hat. Denn im Juli 1995 hat sich die allererste Bestellung über Amazon auf den Weg gemacht. Es war, passenderweise, ein Buch über Computermodelle. Der damals noch junge Jeff Bezos hatte seinen Onlinehandel ein knappes Jahr vorher in seiner Garage im steuergünstigen Seattle gegründet. Als studierter Informatiker hatte er schon damals an die potenzielle Größe des Internets geglaubt und er sollte natürlich recht behalten. Sein Onlinehandel, der zunächst nur Bücher im Angebot hatte, wurde schon bald zu einem Ort, an dem man einfach alles bekommt. Das wird auch in einem der frühen Werbespots des Unternehmens von einem Männerchor besungen. Amazon.com sure got a lot, just so you know, here's what's hot. Digital camera, razor, scooter, leather and tools. We even got the George Foreman grill for you. But if you need an item that is not hot, click on blood pressure monitors and tissue box cozies, velour dickies and scaffolding. Amazon.com sure got a lot. Every kind of gift, both hot and not. Die Wette ging auf. Im zweiten Jahr nach der Gründung hatte Amazon schon 16 Millionen Dollar umgesetzt. Im dritten Jahr fast das Zehnfache, nämlich 150 Millionen Dollar. 2024 hat Amazon dann einen Umsatz von sage und schreibe 638 Milliarden Dollar gemacht. Am Anfang war das Wort, am Ende die Milliarden.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass einige der schönsten Flüsse der Welt oft wie fließende Mülleimer behandelt werden. Der Ganges in Indien wird täglich mit über einer Milliarde Liter ungeklärter Abwasser belastet. Der Nil in Afrika leidet unter Landwirtschaft und Plastikmüll. Und im US-Bundesstaat Kentucky, da gibt es den Red River und dort sind es vor allem alte Autoreifen, die das Wasser verschandeln. Doch sie haben ihren Endgegner bereits getroffen. Der River Cowboy Russ Miller. Als Miller in den frühen 80ern mit seiner Frau ein Haus in der Nähe des Red Rivers gebaut hat, war vom Idyll nicht viel zu sehen. Der Fluss, so sagt er, war wie ein Fließband voller Müll. Und nicht nur Reifen haben das Wasser verschandelt, auch Plastikspielzeug, Elektronikschrott, Fahrräder und manchmal sogar ganze Autos. Aus Scham über die Zustände hat das Ehepaar angefangen, die Umgebung aufzuräumen, unterstützt von Freunden, Familie und Nachbarn. Anfangs fehlte es an allem, selbst ein Boot war Luxus. Also wurde Miller erfinderisch. Um die schweren Reifen zu bergen, hat er sie mit leeren Milchkannen gefüllt, damit sie an der Oberfläche trieben. Flussabwärts haben andere Helfer gewartet, um die schwimmenden Altlasten einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen. Über die Jahrzehnte haben Miller und seine Mitstreiter ihren Einsatz perfektioniert. Sie schätzen, dass sie bis heute mehr als 4000 Reifen aus dem Red River geholt haben. Man merkt, nicht alle Helden tragen Umhänge. Dieser hier trägt ein Paddel und einen Cowboyhut. Get me drinking that moonshine. Get me higher than the grocery bill. Take my troubles to the high wall. Throw them in the river and get your fill. We've been sniffing that cocaine. Ain't nothing better when the wind cuts cold. Lord, it's a mighty hard living. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Ritt in den Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns Montag hier wieder. Same time, same place. All men, women or shallow graves, same old blues, just a different day. Get me drinking that moonshine. Get me higher than the grocery bill. Take my troubles to the high wall. Throw them in the river and get your fill. We've been sniffing that cocaine. Ain't nothing better when the wind cuts cold. Lord, it's a mighty hard living, but a damn good feeling to run these roads.